Willkommen zur Evangeliumsandacht am Sonntag, dem 22. Juni 2025, dem ersten Sonntag nach Trinitatis. Es geht um die Frage des Wesens Gottes und seiner Gnade, wobei heute konkret die Frage im Vordergrund steht, wie der Gesandte Gottes und wir auch die Botschaft des Evangeliums weitertragen sollen. Lukas 10, 16a: Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wir singen nun vom Lied Erweckt mich alle Morgen, die Strophen 1 und 2.
Erweckt mich alle Morgen, erweckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mich in den Tag empor. Dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht. Verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht. Will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versagt. Sein Wort wird heller strahlen, wie dunkel auch der Tag.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag, Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchte den Herrn, ihr seiner Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr, und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Ein Gebet, Autor unbekannt. Gott, ich möchte lernen, für andere da zu sein in Liebe, zuhörend, schweigend, wartend, mitten im Alltag unserer Welt. Gott, du bist für mich da und für andere in Liebe, eine Atempause für mich. Gott, ich möchte lernen, für andere da zu sein in Liebe. Schenke du Kraft, dass ich Ort für Fremde, Geborgenheit für Einsame, Freude für Bekümmerte, Frieden für Friedlose, Entlastung für Beladene und ein Ja zum Leben für mich und andere sein kann. Amen. Das Lukas-Evangelium im 16. Kapitel, die Verse 19 bis 21, eine modernere Übersetzung. Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von Engeln zu Abraham gebracht. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in die Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in der weiten Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch kann niemand zu uns herüber. Vater Abraham, bat der Reiche, dann schick ihn doch bitte wenigstens in das Haus meines Vaters. Denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte: Sie haben die Worte von Mose und dem Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellungen ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das Lied Von Gott will ich nicht lassen, die Verse 1 und 2.
Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich sei auch im Land. Wenn sich der Menschen holde und Wohltat all verkehrt, so find sich Gott gar balde, sein Macht und Gnad gewährt. Er hilft aus aller Not, er rettet von Sünd und Schande, von Ketten und von Banden, und wenn's auch mehr der Tod.
Gedanken zu Johannes 5, die Verse 39 eigentlich nur bis 47. Ich werde aber später nach der neuen evangelistischen Übersetzung die Verse 31 bis 47 lesen. Die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern ist in allen Evangelien in einer besonderen Art und Weise verdeutlicht worden. Bei Markus, Matthäus und Lukas ist diese Auseinandersetzung häufig an eine Art Wunder, eine Aussage oder Handlungsweisen von Jesus oder seiner Jünger gebunden. Das Johannesevangelium dagegen ist da etwas anders und deshalb auch die Auseinandersetzung eher sprachlicher Natur, also die Inhalte kommen besser zur Bedeutung bzw. philosophischer und damit eigentlich auch verwirrter als in den klassischen Evangelien. Nicht nur der Anfang des Johannesevangeliums ist faszinierend und verschwurbelt, wo solche Sätze stehen wie: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Seltsam, obwohl wir schon mehrfach gehört haben. Das Kapitel 2 des Johannesevangeliums beschäftigt sich mit dem ersten Wunder der Hochzeit zu Kana. Im dritten Kapitel geht es um den besonders gelehrten Nathanael und Jesus. Im Kapitel 4 setzt sich Jesus mit den Samaritanern auseinander, also jenen übergebliebenen Resten von Völkern des ehemaligen Reiches Israel im Norden, die ja von den Assyrern hinweggeführt wurden. Die Juden sahen sie im Grunde als ein minderwertiger mosaischer Glaubensbruder an, aber setzten sich weit von ihnen faktisch ab. Das heute im Diskussion stehende 5. Kapitel des Johannes ist ebenso hochgradig verschwurbelt und ohne die Vorgeschichte aus Johannes 5,1, also der Heilung eines Bettlägerigen am heiligen Sabbat und die daraus folgende Geschichte und Auseinandersetzung zwischen den Religionsvertretern und Jesus, ist eigentlich die wesentliche Vorgeschichte zu den heutigen, auch schwer verständlichen Text. Bei der Auseinandersetzung geht es vor allem um die Vollmacht des Sohnes Gottes, des Menschensohnes, wie es heißt, also Jesus, und vor allem seine Beziehung zum Gott Vater. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja quasi das mosaische Gesetz als ihr Brot und Butter leben, dokumentieren, sollten sich immer wieder mit Jesus auseinandersetzen, denn sie werden dafür bezahlt, biblische Texte und das Gesetz des Mose für das Volk zu interpretieren, auszulegen und deren Einhaltungen auch zu fordern. Diese Religionsvertreter sind quasi eine Art Religionspolizei in der Kultur der damaligen jüdischen Gesellschaft. Und der heutige Text ist ein verborgenes Wortspiel zwischen dem Gebotengeber, nämlich Gott als Vater, und dem im Auftrag handelnden Jesus eben als Menschensohn, als Sohn Gottes, der zu den Menschen gesandt wird. Und die Frage ist, maßt sich dieser Jesus an, selbst Gott zu sein, sodass er getötet werden müsste im Sinne der Gesetzesauslegung dieser Pharisäer, Theologinnen und Theologen, wird man heute sagen. Also es geht um die Frage, ist Jesus ein Ketzer für die bestehende Religionsgruppe? Und dabei ist es auch völlig egal, ob dieser Jesus von Nazareth als Christus verehrt wird vom Volk und eben auch Wunder tut, also faktisch nicht nur Theorie faselt, also Hermeneutik, sondern auch Wunder tun kann und Tote auferweckt. Ich lese mal von Kapitel 5, 31 bis 47 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Jesus spricht: Wenn ich als Zeuge für mich selbst auftreten würde, wäre mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Es gibt einen anderen Zeugen, der für mich ausgesagt hat, und ich weiß, dass er die Wahrheit sagt, nämlich Johannes. Ihr selbst habt eure Leute zu Johannes geschickt und er hat euch die Wahrheit bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war eine brennende Lampe, hell, scheinend. Aber ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Doch ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Das sind die Werke, die der Vater mir zu tun aufgibt. Diese Taten bezeugen, dass er mich gesandt hat. Auch der Vater selbst hat als Zeuge für mich gesprochen. Ihr habt zwar nie seine Stimme gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und nun habt ihr auch sein Wort nicht länger in euch, denn ihr glaubt ja nicht an den, den er gesandt hat. Ihr forscht in den Schriften, weil ihr meint, in ihr, also der Schrift, das ewige Leben zu finden. Und dabei spricht sie gerade von mir. Doch zu mir wollt ihr nicht kommen, wo ihr das Leben bekommen könnt. Ich bin nicht darauf aus, von euch geehrt zu werden, weil ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Wenn dann ein anderer in seinem Namen kommt, empfangt ihr ihn gern. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt. Denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird es tun, der Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Denn wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben, denn er hat ja von mir geschrieben. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Man muss diese Geschichte im Zusammenhang des Johannesevangeliums verstehen. Das Johannesevangelium ist geschrieben für die johannäische Gruppe, also um diesen Jünger Johannes, der eine Sondergruppe bildet, in denen es um eine eigene Gemeinschaft jenseits auch aller anderen Apostel geht. Sie grenzen sich auch vom Gesetz des Mose ab, weil sie glauben, dann würden sie durch Mose gerichtet. Kurz gesagt, ist diese Art von johannäischer Christologie eine Art, sich dem Judentum in der bisherigen und vor allem in der statuierten Form der Religionsvertreter zu entziehen. So bildet die Gruppe um Johannes den Apostel eine eigene Welt, eher abgewandte Glaubensgemeinschaft, die im Innenverhältnis die Liebe dieses Gottes in Christus untereinander leben will. Sie entkoppelt sich quasi von der Welt und das macht sie auch dadurch deutlich, dass sie eine eigene Sprache im Blick auf das, was Jesus ist und für sie bedeutet, in einer eigenen Christusdeutung verdeutlicht. Kurz gesagt, Christus ist der Auftrag, dass Gott als Vater eben in ihm den Weg, die Wahrheit und das Leben und in dieser Liebe eben die Gnade Gottes in dieser Gemeinschaft, nämlich der johannäischen, zeigt und damit zum ewigen Leben bringt. was mit allen anderen ist, auch mit der Urgemeinde in Jerusalem rund um Petrus und den Herrenbruder Jakobus, spielt für die johannäischen Glaubensbrüder keine Rolle. Sie verbinden sich nicht mit dieser Welt, sondern haben ihren Weg aus dieser Welt zum Glauben in Christus gefunden. Auch heute gibt es noch Gruppen, die sich im Glauben abgrenzen und ihr eigenes Leben im Glauben leben. Aber bleiben wir realistisch. Die Mehrzahl der Menschen, selbst wenn sie noch in der Kirche sind, katholisch, evangelisch, wie auch immer, haben nur einen höchst geringen Bezug zum Glauben der Gemeinschaft, sei es die Kerngemeinde oder irgendwie eine freikirchliche Sekte. Denn die Organisation der Kirche mit ihren Hauptamtlichen hat sich für viele Menschen als entbehrlich erwiesen. Wer braucht sie noch? Wer muss noch sonntags morgens in den Gottesdienst gehen? Vielleicht nur die Konfirmanden? Auch wenn dies zur Zeit Jesu anders war und Religion und Religionsvertreter über Macht verfügten, ist diese Macht der Kirchen über das Evangelium und vor allem über die Menschen gänzlich verloren gegangen. Also eine Art von Inquisition, also von Amts wegen über Menschen bestimmen zu dürfen oder Verfolgung von Andersgläubigen ist vielleicht nur noch im Disziplinarrecht für die Hauptamtlichen enthalten, aber niemals mehr für normale Gemeindeglieder. Es wäre ein absurdes Verhalten und Denken. Gleichwohl sind mir natürlich Fälle bekannt, in denen Kirche dieses Verhalten der inquisitorischen Untersuchung immer noch, selbst mit Folterandrohungen, unterhält. Nur weil in einer unmittelbar heute arbeitsrechtlichen, nur wer heute in einer unmittelbaren arbeitsrechtlichen Abhängigkeit steht, der könnte noch in solche inquisitorische Verfahren überhaupt disziplinarrechtlich vernommen, gequält oder mit Macht unterdrückt werden. Denn Kirche verliert nicht nur ihre Mitglieder, sondern die Mitglieder finden Kirche obsolet, selbst wenn sie noch dabei sind. Denn die, die dabei sind, hören doch nicht mehr auf Kirche. Und auch aufgrund der Situation, wie sie seinerzeit Jesus im Gegenüber zu den damaligen Theologen, also den hauptamtlichen Theologen, erlebt hat. So reduziert sich auch heute dies auf deren eigenes Denken und Wahrnehmung in ihren eigenen Mustern. Sie beschäftigen sich nur mit sich selbst, wie es heute im Text so schön heißt von Jesus, damit ihr Anerkennung von euresgleichen erhaltet und gar nicht mehr im Blick auf Gott seht, was das Leben bedeuten kann. Also wenn man nur noch seiner eigenen Berufsgruppe und Religion folgt, weil man glaubt, darin beachtet zu werden, dann verliert man, wie Jesus es sagt, das Leben. Und wenn man zudem problemlos kirchliche Äußerungen als parteipolitisch einordnen kann, dann darf es sich nicht für uns verwundern, wenn Religion zur Parteipolitik wird, und zwar über das eigene Überleben. Also man muss irgendwie einen solchen Gehorsam dulden, weil man ja überleben will, vielleicht in der Pension. Wozu das bei Jesus führt und geführt hat, das wissen wir. Und wozu das heute führt, das werden wir noch sehen. Amen. Wir singen nun vom Lied Vertraut den neuen Wegen. Die Verse 1 und 2.
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seid leuchtend Gottes Bogen, am hohen Himmel stand. Sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid, der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaut. Der wird uns dahin leiten, wo er uns will.
Der Gebetsruf Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe du uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein Herr ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun die Strophe 1 von Großer Gott, wir loben dich.
Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und für mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.